Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes 3,36. Ich habe euch hier eine Rebe mitgebracht von meinem Gartensitzplatz. Im Sommer sieht die dann eher so aus, vielleicht Sommer, Herbst, sieht die vielleicht eher so aus als so jetzt durch. Das ist jetzt ein bisschen der Jahreszeit geschuldet. Vielleicht verrate jetzt auch gerade relativ viel über meine Fähigkeit als Weinbauer, dass sie so lang ist, weil ich noch viel länger gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe euch die mitgebracht, weil auf meinem Gartensitzplatz, auf der rechten Seite, wir haben so einen gedeckten Gartensitzplatz, und auf der rechten Seite wächst so eine Ranke, so eine Weinrebe auf. Und die geht dann oben durch, beim Dachhennel geht die oben durch und gibt ein wunderbares Bild ab, gerade im Sommer, wenn das alles grün ist und richtig Schatten gibt und es tut einem so schön, ja, es tut einem ein schönes Bild vor Augen malen. Wenn man vielleicht nach Hause kommt, nach einem anstrengenden Tag mit euch und nach Hause kommt und vielleicht ein bisschen Pause braucht, seinen Liegestuhl führen nimmt, der aufklappt, her sitzt, vielleicht sogar her liegt, vielleicht muss man sogar her liegen, ein Glas Wein führen nimmt, weil unter einer Weinrebe darfst du ja durchaus ein Glas Wein nehmen, das ist ja auch sehr biblisch. Du nimmst ein Glas Wein führen, vielleicht stoßt du sogar mit jemandem an, und trifft dich so ganz langsam in den Abend rein. Sind ihr bei mir? Wenn es so ganz langsam dunkel wird, oder vielleicht noch nicht ganz, aber die Sonne geht so ganz langsam unter, es ist immer noch warm und ihr geniesst es so richtig auf dem Gartensitzplatz. Leider ist das letzte Jahr, oder mindestens Sommer und Herbst, für mich nicht so gewesen, wie ich das euch jetzt gerade geschildert habe. Das war für mich weit davon entfernt gewesen. So eine Schilderung. Und das war jetzt nicht nur geschuldet am David, der auf die Welt kam und ich zumal noch auf jemanden weiter musste aufpassen, sondern etwas ganz anderes war das geschuldet. Im Winter, also vor einem Jahr, war alles noch in Ordnung. Da kam eine Gärtnerin, die hat da genau gewusst, wie man da umschneiden muss und hat alles richtig gemacht. Und es war alles in bester Ordnung. Die Weinrebe war im Winterschlaf und ich zufrieden. Doch dann wird es langsam wärmer, die fangen einfach austreiben und das sieht dann eben noch ein bisschen so aus. Oder vielleicht besser eben so wie auf dem Bild. Das schlägt aus überall und ich habe schon so gesehen, wie sich mein Schatten anbahnt, wie sich meine romantische Stimmung kann geben kann im Sommer. Und ich habe mich schon auf dem Liegestuhl liegen gesehen. Im April, ungefähr um den 20. April, letztes Jahr, ist es dann ganz kalt geworden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern, es waren so richtige Frosttage gewesen. Und man schätzt in der Schweiz damals, dass ungefähr 30-50% der Weinernte dahin ist, wegen diesen Frosttagen. Ich sage jetzt einfach, was ich gelesen habe. Ich habe keine Ahnung von Wein pur sein. Aber ich habe dann gefunden, als ich das gesehen oder respektive gehört habe, dass es so kalt wird und ich habe meine Reben hochgeschaut, habe ich gedacht, vielleicht muss ich was machen. Ich habe doch keine Ahnung, was machst du. Also habe ich gedacht, das wird schon. Ja. Und ich habe gedacht, die Tage gehen wieder vorbei. So ist es dann auch gewesen, die Frosttage sind vorbei. Und ich bin dann eines Tages auf meinen Gartensitzplatz aus und habe das Resultat betrachtet. Und bei Herren, das hat alles noch grün ausgesehen. Und als ich da die einzelnen Blätter, wie ihr es da auf dem Bild gesehen, angelangt habe, sind sie einfach so zerbröselt. Also irgendetwas ist passiert, was genau, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls sind die kaputt gegangen in dem Frost. Ich habe wieder einen entlaubten Baum gehabt. Ich konnte ihn schütteln und es ist alles runtergefallen. Und fertig war es mit dem schönen Schatten. Aber ich habe mir gesagt, der Sommer wird kommen, es wird wieder wärmer und das hat wieder einfach ausschlagen und austreiben und ich habe gesehen, das kommt gut mit dem Baum, mit dieser Weinrebe. Nadine hat dann zwar gemeint, vielleicht musst du ein bisschen schneiden und ich, ja gut, dann schneidest du halt ein bisschen, gell? Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe dann eine Gartenschere vorgenommen und auch ein bisschen Konturen geschnitten. So wie beim Coiffeur, ein bisschen Spitzen geschnitten. Es hat dann wunderbar ausgesehen. Eigentlich habe ich gar nicht gewusst, was machen. Aber das Problem war immer noch nicht das. Das Problem ist dann gekommen, wo die Weintrauben vorgekommen sind. Die sind ja zuerst ganz klein, grün und werden dann immer grösser. Und gedeiht und werden vielleicht langsam, zuerst sind sie grün, dann werden sie vielleicht orange, rot und sie werden irgendwann dann blau. Bei uns sehen sie dann nachher so aus. So das dunkelblau, vielleicht fast violett, sehr saftig, sehr schön. Und mit dem Beginn von diesen Weintrauben hat mein Problem begonnen. Wie mit dem Beginn von diesen Weintrauben ist ja ganz viel Ungeziefer, ganz viel Fliegen, Mücken, Spinnen und vor allem Wespen gekommen. Unglaublich viel. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe alle Wespen von ganz Steffisburg bei mir auf dem Gartensitzplatz. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich außen auf den Gartensitzplatz gegangen bin, ich so rausgehen musste. Und irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, ich sei auf dem Schlachtfeld, muss schauen, dass ich dem nicht nachkomme. Weil ich auch noch Allergiker bin und das ist so, dann überlegt man sich zweimal, ob man gestochen werden will oder nicht. Und wir haben an der Decke haben wir noch so ein Reitigampf angemacht, wo wir den David hätte reintun können. Aber du hast unglaublich müssen aufpassen und hast ihn dann vielleicht kurz mal den gehabt und hast ihn dann gerade wieder reingenommen und bist wieder reingeflüchtet. Das im Sommer. Ja, nein, das ist völlig nicht gegangen. Irgendwie hat das für mich so eine Stimmung gegeben. Am liebsten hätte ich manchmal einfach die Schere vorgenommen oder eine Säge oder was auch immer und hätte einfach die Weinstude da abgehauen und hätte sie verbrennt, weil es dann problemlos gewesen wäre. Oder vielleicht einfach irgendwie mit Giftgas, weiss nicht, ob ihr das schon mal gesehen in einem Film, wahrscheinlich so und alle Wespen gehen runter. Zwar ist alles ungenießbar nachher, aber Hauptsache die Wespen bin ich los. Ich habe dann auch am Schluss vom September, Oktober darüber nachgedacht, ob ich während dieser Zeit eine einzige Weintraube genossen habe. Und ich habe darüber nachgedacht und musste merken, dass ich nicht eine einzige Weintraube genossen habe. Und nicht ein einziges Mal draussen gelegen bin. Auf dem Liegestuhl. Das kann jetzt verschiedene Sachen geschuldet sein. Jedenfalls war es so, weil mich das so dermaßen genervt hat. Doch das Gute ist, und das Schöne ist an dem Ganzen, dass die Schilderung nicht wirklich auf Gott zutrifft. Wenn wir Gott vornehmen und auf Gott uns ausrichten, werden wir merken, dass Gott nicht so einen grauenhaften und dilettantischen Weinbauer ist wie ich, sondern das viel besser im Griff hat. Leset mal mit mir Johannes 15, 1 bis 8. Ich nehme heute einen anderen Predigttext, die es vielleicht gesehen haben. Ich habe einen anderen Predigttext eigentlich als Grundlage genommen, aber ich habe Mitte Woche gemerkt, ich muss einen anderen Text nehmen. Und habe dann meine Predigt neu begonnen. Jedenfalls sind wir jetzt bei Johannes 15, 1 bis 8. Und ich möchte es euch mal vorlesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. In diesem Text sehen wir, wie Gott mit uns umgeht oder umgehen möchte. Der Text ist eigentlich ein wunderschönes Bild von so einer Weintraube. Ich habe da so ein Bild mitgebracht aus einem Weinberg. Wunderbar, wunderschönes Bild. Vor allem, wenn man auch weiss, was allenfalls daraus entstehen kann. Wenn es einen guten Jahrgang gibt es einen super feinen Wein. Vielleicht einfach auch nur die Trauben schon zu probieren und sie fein sind und saftig und richtig süß. Und auch vielleicht eben auf dem Liegestuhl auf eurer Terrasse liegen und einfach das Leben geniessen. Wunderbar schönes Bild. Aber es hat auch eine Ebene, die durchaus sehr herausfordernd ist und sehr hart sich anfühlen kann. Der Text stellt Gott ins Zentrum mit seinem Wirken und er zeigt seine Haltung gegenüber Sünde und dem Sünder. Da wird Gottes Radikalität sichtbar an diesem Text. Wenn man ehrlich und aufrichtig lesen, werden wir merken, dass wenn es um Gottes Volk geht, wenn es um seine Arbeit geht, wenn es um sein Eigentum geht, dann kennt er kein Pardon. Dann hat es keinen Platz für irrationale Handlungen. Seine Arbeit folgt einem klaren Plan. Und da ist keine Willkür sichtbar. Der handelt nicht mal so und mal so. Völlig ambivalent. Sondern er schildert uns das Bild von einem Weinbauer, der sich um seine Reben kümmert. Und ich denke, das ist auch ein Bild, das die Verlässlichkeit Gottes uns unglaublich gut vor Augen führt. Dass Gott völlig verlässlich ist. Wunderbar, das zu wissen. Wir stellen euch mal folgendes Bild vor. Ein Weinbauer kommt jeden Morgen auf seinen Weinberg und schaut jede einzelne Weinrebe durch und schaut und kontrolliert und geht die büscheln, schaut, dass er nichts passieren kann und kümmert sich um seine Ernte. Weil jeder Bauer würde das eigentlich auch so machen. Jeder, der Bauer ist, weiss doch, dass man etwa die mal an seinen Feldern muss vorbeigehen muss, wenn man will, dass das Erfolg hat. Vielleicht muss man Sachen spritzen, vielleicht muss man Sachen aufrichten, vielleicht muss man Sachen ins richtige Licht bringen, vielleicht muss man etwas bewässern, dass man am Schluss eine Ernte hat, also einen Ertrag hat. Ja, weil kein Bauer geht ja auf sein Feld am Morgen und denkt sich, so, wie könnte ich heute meine Ernte reduzieren? Oder so, wie könnte ich heute mich um meine Ernte bringen am Ende des Jahres? Das macht ja kein Bauer, also dann könntest du genauso gut einfach im Bett liegen bleiben. Das würde keinen Sinn machen. Das macht niemand. Also geht der Bauer, steht er auf am Morgen und weiss, ich kümmere mich um meine Weinreben. Ich gehe jede Einzelne anschauen, jeden Weinstock schaue ich genau an. Und kontrolliere, und was nicht gut ist, entferne ich. Und was gut ist, pflege ich. Auf das ich ganz viel Ernte wird können haben. Vielleicht redet er sogar mit seinen Weinstuden. Ich habe mal gelesen in einem wissenschaftlichen Heftchen, dass sich das anscheinend noch positiv auswirkt, wenn man mit Pflanzen redet. Es ist dann nicht das Reden an sich, dass man sagt, wow, bist du so ein wunderschönes Pflänzchen und so, nur weil man lieb ist, sondern irgendwie sind es die Schwingungen, in unserer Sprache, die sich positiv auf das Pflanzenwachstum auswirkt. Also könnte es sogar sein, dass der vielleicht sogar noch mit diesen Pflanzen redet, dass sie gut wachsen und gut gedeihen und gut heranwachsen und viel Frucht bringen. Und alles, was nicht in Ordnung ist, bringt er in Ordnung. Soweit der schöne Teil. Das ist der, wo wir uns immer damit beschäftigen. Das ist immer der schöne Teil, wo wir uns zusprechen, wie Gott wunderbar zu uns schaut. Aber im gleichen Satz, respektive im gleichen Abschnitt, von der gleichen Person geredet. Ja, das ist immer noch Jesus, der das redet. Das ist der Sohn Gottes, das ist der, wo wir daran glauben. Das sagt eben noch mehr in diesem Text, als nur das, was ich jetzt gerade geschildert habe. Wenn nämlich etwas nicht stimmt, wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann bringt er es in Ordnung. Wenn etwas den Rebstock stört, wird es ausgerissen, abgeschnitten, entfernt und verbrennt. Alles Unkraut, wo da ist, oh, das schöne Unkraut, wunderbar schöne Form, hat das schön, Gott schön geschaffen und so. Nichts ist, zack, ausgerissen und in den Feuerofen. Brauche ich nicht, kann ich da nicht brauchen, zack, weg. Oh, die schönen Vögel am Himmel, die da vielleicht schön drüber reinfliegen und jetzt vielleicht sich noch an diesen Weintrauben ernähren. Wunderbar, wie das schön ist. Nichts ist. Pff, pff, pff. Holt er vom Himmel ab, weil es stört. Das kann ich nicht brauchen. Oder alle Reben, die da wachsen und Schmarotzerreben sind, die nicht Frucht bringen wollen, die schneidet er ab. Warum? Habe ich auch nachgelesen. Weil der Saft, respektive das Wasser, das die Weinreben saugt, soll direkt in die Früchte gehen. Also soll in die Trauben gehen. Und jeder Zweig, wo da zu viel dran ist, dann sieht man das auch, da hat es keinen Zweig, der zu viel dran ist. Jeder Zweig, der da sonst zu viel dran ist, tut verhindern, dass die Trauben wirklich reif werden und saftig und sehr fein und gut. Da muss alles entfernt werden. Punkt. Ende. Aus. Punkt. Der radikale Teil vom Gärtner sein. Der Erfolg und das Ziel von einem guten Wein und von feinen Trauben steht bei ihm im Zentrum. Das, die Frucht, soll am Schluss das Ziel sein von seiner Arbeit. Alles Störende wird schlicht nicht akzeptiert. Und ich glaube, Jesus nimmt das an ein Bild, das jeder von uns kann verstehen und nachvollziehen kann. Weil am Schluss wird doch jeder Bauer Erfolg von seiner Ernte. Der wird ja sehen, was er am Schluss gemacht hat. Der wird ja etwas Gutes. Der wird ja am Schluss den maximalen Erfolg. Und darum ordnet er dem alles unter. Und jeder Gärtner, der von euch Gärtnern wird, wird wissen, was das bedeutet. Das heisst, du musst zum Beispiel, wenn du Salat abpflanzt, musst du vielleicht schauen, dass da nicht alles voll Schnecken ist, weil die fressen das einfach den ganzen Salat. Ja, dann hast du am Schluss einfach gar nichts. Dann kannst du zwar sagen, hey, das ist Natur, wunderbar, du wirst einfach am Schluss von deiner Ernte nichts haben. Doch jetzt redet Gott da nicht einfach nur ums Gärtner sein und will uns da so Gärtner-Tipps geben. Und Daniel Zehnder, der ein dilettantischer Weingärtner ist, gute Tipps geben, sondern er redet da über die Beziehung zwischen den Menschen und Gott. Wie soll die Beziehung sein? Wir sollen nämlich in Jesus gegründet sein. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ich bin so das alte, dicke Teil da, wo da aus dem Boden kommt. Da, wo man es sehen. Das ganz Alte, das ist Jesus Christus. Es ist ganz wichtig, dass man das versteht. Das Alte, das Erfahrene, das Reife, das ist Jesus Christus. Und was sollen wir sein? Wir sollen die einzelnen Rebstöcke, die da rauskommen und viel Frucht sollen bringen. Das sollen wir sein. Und wir sollen viel Frucht bringen. Nämlich, wenn wir in Jesus sind, wenn wir in Jesus gegründet sind, wenn wir in ihm geerdet sind, wenn wir daran glauben, dass Jesus Christus für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, wenn wir daran glauben, dass er unsere Sünde am Kreuz auf Golgatha breit hat. Wenn wir daran glauben, dass das Richtige ist, wie die Schrift sagt, dass Jesus für uns zur Sünde geworden ist. Er hat sie nicht einfach nur getragen, im Extremfall. Im Fall. Er hat nicht einfach gesagt, ich ziehe jetzt das Rucksäckchen an und ich gehe jetzt mal ans Kreuz, sondern ich werde für euch zur Sünde. Ich nehme eure Identität, weil jeder von uns hat ohne Jesus Christus die Identität von einem Sünder. Und nicht einfach das Sündenrucksäckchen, das man dann abstreifen kann. Sondern wir haben Identität. Wir sind Sünder. Und genau das hat Jesus für uns gemacht. Und wer das glaubt, dass Jesus das für uns gemacht hat, der soll in Jesus bleiben, weil alles andere macht keinen Sinn. Du sollst ja dort drin bleiben. Amen. Du sollst dort drin bleiben. Nur so kannst du viel Frucht bringen. Und genau das erklärt er nachher natürlich auch, warum denn das so ist. Weil er für viel Frucht will sorgen. Nochmal, wenn wir den Text anschauen. Was will der Vater? Er will, dass viel Frucht kommt. Was macht der Vater? Er sorgt für viel Frucht. Was soll der Mensch machen? In Jesus bleiben. Das ist wichtig, dass wir es immer wieder mal zusagen. Ich selber stolpere fast täglich darüber. Was sagt da Jesus? Daniel 10, blieb in Jesus. Was macht der Vater? Er schenkt mir viel Frucht. Was mache ich meistens? Nach viel Frucht streben. Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Aber ich habe das Gefühl, ich muss die Frucht selber machen. Was sagt Gott? Blieb in Jesus Christus. Blieb in mir. Und er schenkt viel Frucht. Sagen wir einander das immer wieder zu. Immer wieder einander zusagen, dass Gott der ist, der am Schluss für viel Frucht sorgt. Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Jesus sagt, bleibt in mir. Im Griechischen steht da, wenn ihr in mir bleibt, so oder dann bleibe ich in euch. Steht eigentlich noch ein bisschen happiger. Also wenn ihr in mir bleibt, bleibe ich auch in euch. Da steht nicht, ich bleibe in euch, egal was ihr macht. Das steht im Fall nicht. Sondern da steht, ich bleibe in euch, wenn ihr in mir bleibt. Ich glaube, das lässt sich auch relativ gut erkennen oder gut erklären, wenn wir uns mal die Liebe Gottes vornehmen. Wie ist die Liebe Gottes? Sie ist freiwillig. Und die Liebe Gottes strebt nach Freiwilligkeit. Wunderbare Verheißung eigentlich. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann bleibe ich in euch. Fantastische Verheißung, weil Gottes Liebe will Freiwilligkeit. Gott sagt, ich möchte doch nicht von dir Liebe erzwingen. Was nützt mir das? Was nützt mir, wenn ich Liebe erzwinge? Niemandem etwas. Kein Mensch will eigentlich erzwungene Liebe, weil das nicht aufrichtige Liebe ist. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, die freiwillig ist, die sich hingibt und sagt, hey, ich gebe mich dir her, egal was passiert. Weil man verliebt ist, weil man sich liebt, weil Liebe genau nach dem strebt, nach Freiwilligkeit. Und dann sagt Gott, ist wie ein Vertrag, könnte man vielleicht sagen. Ist wie das Bild vom Vertrag. Gott wird, sagt uns, ich werde dir nie künden. Den Vertrag nie. Das verspreche ich dir, wenn du nicht willst. Ich werde dich aber verlassen oder dich nicht halten, wenn du gehen willst. Eigentlich eine fantastische Verheißung. Wunderbar. Etwas Schöneres könnte Gott eigentlich einem Menschen gar nicht sagen. Er sagt ihm, ich bin dir treu, wenn du willst. Dann bleib ich bei dir und lass dich nie fallen, egal was passiert. Ausser du willst, dass ich gehe. Dann will ich gehen. So ist die Liebe Gottes. So wunderbar, so ist Gott. Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Denn bringen wir viel Frucht, wenn wir in Jesus gegründet sind, wenn wir dort bei ihm sind, wenn wir dort, Entschuldigung, ich muss das Bild nochmal führen, ich finde es ein fantastisches Bild, wenn wir dort sind, da angemacht sind, wenn wir dort bleiben, dann bringen wir viel Frucht. Dann sind wir dort, wo wir sollen sein. Dann wird Jesus uns viel Frucht schenken in unserem Leben. Und wir werden Kraft Gottes spüren, weil bei dieser Weinstude da, bei dieser Weinrebe, wachsen automatisch nachher Früchte. Die wachsen und gedeihen heran. Wunderbar. Aus der Kraft Gottes wird er uns Früchte schenken. Aus seiner Kraft. Aus der Kraft Gottes gehen Früchte hervor. Wer wirklich im Heiligen Geist lebt, wird das merken in seinem Leben. Es ist absolut nicht möglich, das nicht zu merken, wenn wir in Jesus sind. Wer das jetzt vielleicht nicht gespürt in seinem Leben? Und damit meine ich nicht eine Passage vom Leben. Das kann es geben, dass man eine Passage vom Leben vielleicht Gott weniger gespürt. Das kann es geben. Aber wenn ihr euer Leben anschaut und merkt, ich spüre Gott nie, wenn ihr jetzt euer Leben mal vor eurem Auge abspielen lasst und nie Gottes Wirken spürt in eurem Leben, dann kann es sein, dass ihr vielleicht gar nicht in Jesus Christus seid. Ja, Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter und verdeutlicht, dass wir ohne ihn gar nichts tun können. Nichts. Nichts. Da drinnen steht im Griechischen das Wort nichts. Nada, niente, gar nichts, nichts. Ja, wir können zwar vielleicht etwas vollbringen auf dieser Erde. Wir können vielleicht das eine oder andere gut machen. Wir können vielleicht dort nett sein oder dort jemandem nicht begegnen oder dort vielleicht jemandem auf die Schulter klopfen oder irgendjemandem ein Geschenk machen oder nicht. Aber das bringt am Ende des Tages nichts. Nichts. Da steht nichts. Und genau um das geht es. Unser Leben soll ausgerichtet sein nach dem, wo am Schluss kommt. Unser Leben soll nicht ausgerichtet sein nach einer halbreifen Frucht, sondern am Schluss soll es um die Frucht gehen, die Jesus durch uns schenkt. Um die reife Frucht. Um genau das soll es gehen. Und dann sagt er, wer nicht in Jesus Christus ist, das hat null Bestand. Da kann die Welt machen, was sie will. Am Ende des Tages, und da müssen wir uns einfach auch immer wieder dem stellen, ich bin zwar jetzt noch ein bisschen jünger, aber am Ende meiner Zeit wartet die Abrechnung. Und wir können zwar nicht darüber reden, vielleicht so tun, als würde es gar nie passieren. Wir können es vielleicht auf die Seite schieben und da sind wir Menschen super. Aber am Ende der Zeit, wenn unsere Zeit abgelaufen ist, dann zählt, was da ist. Dann zählen nur noch die Früchte, die göttlichen Früchte, dann zählen nur noch die Früchte. Und alles andere verkehrt, zergeht. Egal wie aufrichtig es wir gemeint haben, es wird vergehen. Und wir kommen das Versprochen über vom Weingärtner. Wieso? Weil er rationell arbeitet, weil er logisch arbeitet, weil das alles einem Plan folgt. Das hat alles eine innere Idee Gottes. Doch da drängt sich die Frage auf, und die zu Recht natürlich. Was ist denn mit all diesen Menschen, die das nicht glauben? Was ist mit all diesen Menschen, die nicht davon überzeugt sind, dass Gott für uns gestorben ist, die vielleicht ihn sogar hassen, ablehnen, verabscheuen, irgendwie verbannen aus unserem gesamten Leben? Was ist mit diesen Menschen? Was ist mit diesen Menschen, die wir täglich begegnen? Vielleicht in unserer Familie, vielleicht Freunde von uns, vielleicht Menschen, die wir täglich begegnen beim Arbeiten. Was ist mit diesen Menschen? Das Bild spricht Dramatisches aus. Und ich möchte mich dem immer und immer wieder stellen. Vers 2 und Vers 6. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Zwei Möglichkeiten. Das Resultat ist genau das Gleiche. Erste Möglichkeit: Jesus entfernt sie einfach. Jesus entfernt sie von dort, wo sie sind. Er nimmt den Weinstock, schaut ihn an und sieht die, die nur schmarotzen. Die, die vielleicht dranhängen und so dünn, als wären sie tolle Reben. Und da sagt er nicht: Ach, bist du eine tolle Rebe, du siehst wunderbar aus, deine Blätter sehen wunderbar strahlend aus, die Formen und Farben, fantastisch. Nein, nichts ist zack, abgeschnitten. Du bringst keine Frucht, also wirst du abgeschnitten. Punkt. Sehr radikal. Für Schmarotzer gibt es anscheinend an diesem Weinstock keinen Platz. Das Leben einfach zu geniessen, aus dem Selbstzweck, wird nichts bringen. Weil dann schneiden nicht wir uns ab. Habt ihr das gelesen im Text? Dann kommt der Weingärtner und schneidet. Das finde ich noch dramatisch. Das Leben aus dem Selbstzweck, das finden wir nicht bei einer Weinstude. Da gibt es nur Weinstuden, respektive so Weintriebe, die viel Frucht bringen wollen. Somit liegt der Schwerpunkt auf viel Frucht bringen und nicht auf dem Wohlergehen als allererstes von dieser Weinstude. Ich kenne, was das heisst, so nach dem Zweck für das eigene Leben zu fragen. Eben nicht so aus dem Selbstzweck rauszuleben. Wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich heute Morgen nicht da stehen. Ich wäre nicht Pastor geworden. Nie wäre mir das in den Sinn gekommen. Nie. Ich wäre nie Pastor geworden. Ich hätte alles andere gemacht, als Pastor zu werden. Wenn ich nur danach gefragt hätte, was ist denn der Zweck, den ich mir selber gebe im Leben. Und so funktioniert das eben nicht im Himmelreich. Gott möchte uns einen Zweck geben, weil er doch viel weiter sieht. Er hat einen viel grösseren Horizont. Er sagt: Ich sehe doch dein Leben. Ich weiß doch, wer du bist. Ich kenne dich ja besser als du dich selber. Ich weiß, wo du her sollst gehen. Und ich sehe das. Und ich möchte mit dir mitkommen. Und ich möchte dir einen Zweck für dein Leben geben und dir schenken. Wenn du jetzt denkst, dass du in deinem Leben keine Frucht zeigst, dann ist es vielleicht Zeit, darüber nachzudenken, wie es um dein Leben steht. Vielleicht nehmen wir kurz euer Leben, vielleicht zu den einzelnen Begebenheiten, die in den Sinn kommen, und denken vielleicht darüber nach. Weil das wissen die alle viel besser als ich. Ich kann das schlicht nicht beurteilen. Weil weder ich noch Gott und der noch viel mehr will, dass du verloren gehst. Der will ganz viel Zweig an dieser Rebe haben, wie wir es hier sehen. Wenn alle Reben hier reichlich Frucht bringen, dürfen da noch viel mehr dran sein. Danach sehnt sich jeder Weingärtner, wenn ganz viele Reben dran sind und ganz viel Frucht kommt. Dann bedeutet das einen hohen Ertrag, viel Wein und viel Frucht am Schluss. Alles andere wäre mega schade und eigentlich ein Elend. Zudem kann man auch merken, ob wir in Jesus Christus sind oder nicht. Jeder von uns wird merken, ob wir in Jesus sind oder nicht. Das ist so ein doofer christlicher Mythos, dass man es nicht merken könnte, ob man in Jesus ist. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 20, an jenem Tag, da redet er über den Heiligen Geist, über die Ausgüssung vom Heiligen Geist. Da sagt er, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Als könnte ein Captain, der auf einem Flaggschiff ist, auf einem Segelschiff, nicht merken, wenn Wind aufzieht. Das ist doch unmöglich. Jeder Segler wird merken, wenn Wind aufzieht. Also kann es doch auch nicht sein, dass ein Christ nicht merkt, wenn neuer Wind, Hauch, Geist, Lebensodem Gottes, wenn etwas neu geschaffen wird in uns. Wenn Gott uns begaben will mit seinen Gaben, mit seinen heiligen Gaben und er will, dass wir Früchte bringen, wie soll das ein Christ nicht merken? Sorry, aber. Wenn das ein Christ nicht merkt, dann ist er kein Christ. Das ist nicht möglich. Der Heilige Geist ist so ein genialer Geist. Der sagt, schau, ich schenke dir den Heiligen Geist und jetzt geh vorwärts und ich habe Gaben für dich und Befähigungen und ich will, dass du vorwärts gehst und Sachen erreichst. Und wenn der Daniel 10 oder 4 Jahre zurückschaut und merkt, da passiert gar nichts in meinem Leben. Trotz aller Anstrengung und aller Mühe, all dem, was ich mache, den ganz lieb langen Tag und ich krampfe und mache und sich nichts verändert in meinem Leben, dann muss ich mich gewaltig hinterfragen. Das ist nicht möglich. Der Heilige Geist will, dass wir gepusht werden und vorwärts gehen, dass da was abgeht. Das will der. Der will, dass da was vorwärts geht. Der will uns befähigen, der hat für jeden von euch einzelne Gaben und sagt, schau, jeder von euch wunderbar begabt und ich möchte dir die und die und die und die Gaben und wir können einander gegenseitig dienen und miteinander unterwegs sein und Unglaubliches bewirken. Das möchte Gott. Und das werden wir auch merken. Wenn wir wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann wird er mir das merken. Zweite Möglichkeit. Wer nicht im Weinstock ist, der muss gar nicht abgeschnitten werden. Wer gar nicht dort ist und sich selber entfernt hat, abgehakt ist, weggegangen ist, sich losgerissen hat, der muss gar nicht entfernt werden, der wird einfach nur noch weggeworfen, der wird weggeräumt, weil nichts dort am Boden soll irgendwie verhindern, dass das Wasser richtig herfließt und die ganz viel Wasser können aufnehmen. Da hat es keinen Platz für Schmarotzer, die einfach am Boden liegen, sondern die müssen entfernt werden. Weil jeder Mensch, der weg von Jesus Christus ist, und das sind ganz viele Menschen, nur schon durch ihre Geburt, weil sie nichts mit Christen zu tun haben, die sind weg von der Quelle vom Leben und ihr Leben steuert einfach auf ein Punkt zu, nämlich auf ihr Ende zu. Ein unglaublich dramatisches Bild. Und dort wird die Macht der Sünde unglaublich gross. Kein Christ, der aufrichtig sich das fragt und sich das vor Augen führt, wird an dem Schicksal der Menschen vorbeikommen. Ich habe euch gesagt, der Tom hat es letztes Mal erwähnt, als er über die Sünde geredet hat und der Lohn der Sünde, der Tod ist, der wunderbar ausgeführt. Und ich habe euch, als ich die Predigtreihe eingeführt habe, gesagt, es sind im Jahr 2018 schon ein bisschen mehr als 5,5 Millionen Menschen gestorben. Jetzt sind wir bei knapp 8 Millionen Menschen, die im 2018 schon gestorben sind. Ich glaube, das ist Tatsache wert, darüber nachzudenken und sich Gedanken darüber zu machen. Ja, was ist mit uns? Was ist denn mit denen, die in der Kirche hocken? Mit uns, ihr, die mir zuhören? Da sagt Jesus, Vers 7 und Vers 8. Wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Gesundheit. Unglaubliche Verheißung. Unglaubliche Verheißung. Wenn wir in Jesus bleiben, dort verbunden sind mit ihm, dann werden wir viel Frucht bringen. Und wir werden viel Frucht bringen und nachher sagt Jesus noch etwas. Und ihr werdet um Sachen bitten und es wird euch geben. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Also heisst das im Klartext. Wenn wir in Jesus bleiben, werden wir Sachen erbitten und erkennen und sagen, wir brauchen genau das, um viel Frucht zu bringen. Und wir werden es sagen und es wird passieren. Es wird geschehen. Ich habe das leider noch viel zu wenig in meinem Leben erfahren. Aber ich möchte das eigentlich täglich erfahren, dass ich Sachen erkenne und merke, zum viel Frucht bringen in Gott brauche ich jetzt genau das. Und ich werde es aussprechen und es wird passieren. Stellt euch das mal vor. Unglaubliche Verheißung für uns. Hey, dann könnten wir die Welt verändern. Wir könnten wirklich zu Weltveränderer werden. Und da drinnen sind ein Haufen Menschen. Stellt euch das mal vor. Wir bitten, wir sagen und es wird geschehen. Hey, das ist so ganz anders, als dass wir manchmal Vorstellung haben. Ja, ich muss da vor Gott hergehen und irgendwie. Und vielleicht schenkt das dann irgendeinem, zwar in ganz anderen Formen, als dass ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht überhaupt nicht so, wenn ich mir das vorgestellt habe. Aber irgendetwas hat er dann irgendwann einmal irgendwo bewirkt. Also ich finde, es steht etwas anderes. Wir werden aussprechen und es wird geschehen. Unglaublich. Was ist die Voraussetzung dafür, in Jesus zu bleiben? Bei ihm nicht den Verlockungen erliegen, der Macht von der Sünde wegzugehen, uns abzukoppeln, selber abzuschneiden. Das ist ja noch unglaublich grausam. Wir schneiden uns noch selber ab. Weil das möchte die Macht von der Sünde, die Verlockung möchte genau das. Das müssen wir sogar noch selber abtrennen von allem Guten, von dieser Quelle, vom Leben. Weil Gott möchte nicht, dass unser Leben sich so entwickelt, wie der Tom das letzte Mal geschildert hat. Ein Leben kann sich auf zwei Arten entwickeln. Entweder gehen wir so langsam zu Gott rauf. Wir sind auf dem Weg. Wir schauen zu Jesus Christus rauf und bewegen uns himmelwärts. Aber es gibt das Gegenteil. Wir können uns so abwärts bewegen, in eine Spirale zu kommen, immer tiefer zu sinken. Und jeder von euch weiss, was das bedeutet. Jeder von euch wird das schon erlebt haben. In so eine Spirale zu kommen und selber nicht mehr sich rausziehen können, wenn man auf Hilfe von anderen Menschen angewiesen ist, wenn man immer tiefer ins Elend abstürzt und absinkt. Und Gott, das möchte Gott nicht. Darum sollen wir genau dort bleiben, nämlich im Weinstock Jesu Christi. Ich habe hier ein Bild mitgebracht aus New York, meiner Lieblingsstadt. Und in grossen Städten gibt es so Hop-on-Hop-off-Bus. Die sind wunderbar zum Städten anschauen. Da fährst du durch, bei den wichtigsten Sehenswürdigkeiten gehst du her, du steigst mal ein in den Bus, du steigst wieder raus, du schaust das dort an, sehr schön, du steigst vielleicht wieder in den Bus ein, du fährst ans nächste Ort her und du gehst dort her, das schauen und du gehst so vom einen Punkt zum anderen und du kommst vorwärts und irgendwann, vielleicht nach einer Woche, hast du die ganze Stadt gesehen. Wunderbar, zum Städtetrip machen. Unglaublich übel, zum ein Leben als Christ führen. Wenn wir ein Leben als Christ führen, wie in einem Hop-on-Hop-off-Bus, wo wir mal einsteigen, mal aussteigen, wird das dazu führen, dass sich unser Leben so abwärts bewegt. Weil es ist ja ganz logisch, wenn wir wieder das Bild von der Weintraube und der Weinrebe nehmen. Wer sich mal abschneidet und wieder versucht, anzumachen, das wird relativ mühsam, oder? Und das Schlimme am Ganzen ist, bei einem Städtetrip, bei so einem Hop-on-Hop-off-Bus, kann ich drin bleiben und ich werde irgendwann nach einer Woche vielleicht das Ganze gesehen haben in dieser Stadt, weil ich immer weitergekommen bin. Das funktioniert im geistlichen Leben nicht. Das ist wie mit einer Weinstude, die so abgetrennt worden ist. Die ist dann getrennt. Das ist abgeschnitten. Das ist getrennt. Da werden wir zurückgespült am Anfang, wie bei Monopoly. Und zurück auf Feld 1. Dusch! Zack! Und auf dem Feld 1 oder da mit diesen Leiterli-Spielen kannst du gleich aufs Eis zurück. Ja, dann beginnst du wieder von vorne. Und im geistlichen Leben kann das sogar noch sein, dass du noch weiter zurückgespült wirst als 1. Vielleicht aufs 0. Und vielleicht noch weiter. Ja, das ist wie ein Strudel, der dich die Macht von der Sünde will herhaben. Genau dort, getrennt von Gott, getrennt von seinem Weinstock. Dort, wo du weggeworfen wirst, wo sich niemand mehr um dich kümmert, wo du am Boden liegst und zugrunde gehst. Dort, wo sich der Feind noch zu Boden drückt und du nicht mehr aufstehen kannst. Genau dort wird er dich haben. Und so ist die massiv bessere Lösung, einfach in den Bus einsteigen und durchfahren. Ja, im geistlichen Sinn natürlich. In der Stadt gehst du anschauen, dann darf man durchaus das mit dem Hop-on-Hop-off-Bus machen. In Jesus zu bleiben, heisst die Fülle vom Leben können zu erfahren und in der Fülle vom Leben zu bleiben. Genau dort, wo auch unsere Wünsche erfüllt werden. Lass mich noch einen kurzen Zusatz vielleicht zu unseren Wünschen sagen. Das kann durchaus sein, dass nicht jeder Wunsch erfüllt wird, den wir aussprechen. Das kann durchaus sein. Und ich hatte gestern gerade ein Bild mit dem Davide. Er ist momentan in einer Phase, wo er alles haben will. Er zeigt auf Sachen und ist sehr penetrant, nervend, vor davon schreien, wenn er es nicht überkommt. Und will, dass das jetzt kommt. Jetzt könnte ich ja als Papi sagen, ja, ist kein Problem. Ich gebe meinem Sohn alles, was er will. Aber er hat auch schon das Messer wollen. Also nicht die Buttermesser, sondern die ganz scharfen Messer. Ich könnte jetzt ja sagen, ja, dass er viel Frucht bringt und seinen Willen hat, gebe ich ihm das Messer. Aber es könnte tödlich enden. Dann wäre ich einfach ein dämlicher Vater. Sorry, dann wäre ich verantwortungslos. Und genau so ist Gott. Gott ist ein Vater im Himmel und er kennt uns besser. Er hat viel breiter Horizont, er sieht viel mehr. Der weiß, was uns eben gut tut, um viel Frucht zu bringen, dass unser Vater verherrlicht wird. Lesen mal den Schluss von dem Abschnitt. Es geht nämlich darum, dass wir viel Frucht bringen, dass der Vater verherrlicht wird und dass wir seine Jünger werden. Und das kann durchaus mal heißen, dass wir einen Wunsch nicht erfüllt kriegen. Weil er doch viel mehr sieht, weil er viel einen breiteren Horizont hat, als dass wir das haben. In so einem Moment, wo man über so Texte nachdenkt, ist es manchmal gut, sich auch musikalisch das zu untermalen. Ich habe euch ein Lieblingslied von mir mitgebracht. Das ist von einem deutschen Rapper. Das Lied ist ein Pastor, der gleichzeitig Rapper ist. Und der hat fantastische Lieder geschrieben. Und eins heisst «Nichts tun». Und das habt ihr jetzt abbekommen, respektive verteilt bekommen. Das für denen, wo das Lied vielleicht ein bisschen schnell ist, und vielleicht das eine oder andere nicht so gut versteht, habe ich gefunden, möchte ich das euch geben, dass ihr dann könnt mithören und dem Text könnt folgen. Und wie könnte es auch anders sein? Der Text geht um Johannes. Johannes? 15, yes! Danke vielmals. Amen.